So, ich komme zum zweiten Teil, zur Debatte. Das, was gemeinhin als Berliner Antisemitismusstreit verstanden wird, besteht streng genommen aus zwei Debatten, in denen jeweils dem Historiker Heinrich von Treitschke eine zentrale Rolle zukommt. Bis einschließlich Januar 1880 äußerte er sich immer wieder zu den Reaktionen, die auf seinen initiierenden Artikel zur Judenfrage erfolgten. Im selben Monat veröffentlichte er alle seine Beiträge noch einmal unter dem Titel »Ein Wort über unser Judentum« in einer gesonderten Broschüre, die dann auch mehrere Auflagen erleben wird. Bis Ende Januar 1880 erscheinen auch die meisten Antworten auf Treitschke. Eine erste Phase des Berliner Antisemitismusstreites dauert also etwa 2,5 Monate, vom 15. November 1879 bis Ende Januar 1880. Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung seines Beitrags in den Preußischen Jahrbüchern und danach in schneller Abfolge erscheinen unterschiedliche Debattenbeiträge. Der Breslauer Rabbiner Manuel Johl antwortet Treitschke in einem offenen Brief, an dessen Ende er auf das unklare Ziel der von Treitschke eingeführten und legitimierten Judenfrage zu sprechen kommt. Also auf das, was ich mit Holz die Inkohärenz der Lösungsperspektive genannt hatte. Ich zitiere, was will Herr von Treitschke? Soll man uns austreiben? Soll man uns die geschenkten Menschenrechte, eine wundervolle Vorstellung vom Wesen des Rechts, soll man uns die geschenkten Rechte wieder nehmen? Nein, so etwas sagt ein eleganter Schriftsteller nicht. Diese gröbere Arbeit überlässt man gröberen Leuten. Soweit Manuel Johl. Auch der von Treitschke direkt angegriffene Historiker Heinrich Grätz schreibt schon am 7. Dezember 1879 eine Erwiderung, worin er in Treitschkes Artikel zu Recht eine, Zitat, Anklage gegen die Gesamtjudenheit ausmacht. Dennoch ist aus nachvollziehbaren Gründen die Abwehr dieser Anklage weniger sein Thema als die Verteidigung in eigener Sache. In der Logik von Treitschkes Antisemitismus freilich erscheint beides ohnehin als dasselbe. Grätz hatte Treitschke als Personifizierung des von ihm unterstellten, Zitat, gefährlichen Geistes der Überhebung in jüdischen Kreisen gedient und wurde so zum Ziel einer ad personam gerichteten wütenden Tirade. Ich zitiere jetzt nochmal eine andere Stelle aus dem Treitschke-Text. Man lese die Geschichte der Juden von Grätz. Welch fanatische Wut gegen den Erbfeind, das Christentum, welcher Todhass gerade wieder die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens von Luther herab auf Goethe und Fichte und welche hohle, beleidigende Selbstüberschätzung, so Treitschke. Grätz greift unter anderem diese Stelle aus Treitschkes Tirade auf, um mit Belegstellen aus dem 11. Band seiner Geschichte der Juden die grobe Verzeichnung seiner dort gemachten Aussagen nachzuweisen. Darin habe er Luthers beispiellose Gottesfrömmigkeit ebenso gelobt, wie er dessen späteren Hass gegen Juden erwähnt. Auch den Satz aus dem Treitschke einen, Zitat, Todhass wieder die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens ableitet, führt Grätz an, um den Vorwurf zu entkräften. Ich zitiere, zwei Männer ersten Ranges, der größte Dichter und der größte Denker jener Zeit, Goethe und Fichte, beide zwar mit dem Christentum zerfallen, und als Atheisten geltend, verabscheuten nichtsdestoweniger die Juden im Namen Jesu. Also so weit der Satz von Grätz im 11. Band seiner Geschichte der Juden, der sich in der Tat anders anhört als das, was Treitschke daraus gemacht hat. Treitschke reagiert am 15. Dezember 1879 mit einem neuerlichen Beitrag in den Preußischen Jahrbüchern, der an Umfang seinen ersten Artikel beinahe verdoppelt. Die Tatsache allein kritischer Reaktion auf seinen Artikel wird ihm zum Beleg der Richtigkeit seiner eigenen Position. Zitat, wenn meine einfachen Worte einen Sturm von erbitterten Erklärungen heraufbeschworen haben, so wird damit nur bewiesen, dass die deutsche Judenfrage, deren Dasein man abzuleugnen sucht, in der Tat vorhanden ist. So Treitschke. Strukturell bringt der Text gegenüber unserer Aussichten keine wesentliche Veränderung. Die Invektive gegen Grätz ist im Ton freilich noch bösartiger geworden, indem er ihn jetzt direkt als Fremdling und Orientalen kennzeichnet, Zitat, der unser Volk weder versteht noch verstehen will. Er hat mit uns nichts gemein, als dass er unser Staatsbürgerrecht besitzt und sich unserer Muttersprache bedient, freilich um uns zu verlästern, so Treitschke in dieser neuerlichen Invektive. Allein die hier herausgegriffene Aussage bestätigt noch einmal drei der herausgearbeiteten Strukturmerkmale des nationalen Antisemitismus. Mal ganz kurz, die Täter-Opfer-Umkehr, die Ethnisierung der Identität der Wir-Gruppe sowie die Unterscheidung des eigenen Volks von den Juden, das sich so seiner Identität versichert, also das eigene Volk. Hinsichtlich der inkohärenten Lösungsperspektive gibt es eine kleine Verschiebung, wenn Treitschke in seinem abschließenden Satz für die Zukunft eine Veränderung der öffentlichen Meinung prognostiziert. Er sagt hier, doch unsere öffentliche Meinung beginnt endlich wachsam zu werden. Nur noch wenige Jahre und sie wird so weit erstarkt sein, dass jene Schimpfreden wider den germanischen Urmob, welche heute durch die jüdische Presse gehen, in Deutschland ebenso unmöglich werden, wie sie in England schon längst undenkbar sind. Also hier schwingt bereits etwas wie eine leise Drohung mit. Weitere Repliken stammen unter anderem von einem Berliner Kollegen Treitschkes, dem Mediävist Harry Breslau, der in seinem Sendschreiben, wie er es selber nennt, Treitschkes Argumentation mit besonderer Gründlichkeit zu widerlegen sucht, wobei er durchgängig bemüht ist, einen kollegialen Ton zu wahren. Dann von dem nationalliberalen Abgeordneten und somit früheren Parteigenossen Treitschkes, Ludwig Bamberger, sowie von Hermann Cohen, dem Marburger Neukantianer. Cohens ein Bekenntnis in der Judenfrage wäre eine nähere Betrachtung und einen eigenen Vortrag wert, weil darin der philosophisch begründete Versuch unternommen wird, eine religiöse Gemeinsamkeit von Christentum und Judentum zu begründen, die Treitschkes nationaler Antisemitismus natürlich vehement bestreitet und in dessen Logik auch bestreiten muss. Pointiert fast Uffe Jensen zusammen, diese Repliken hätten hinsichtlich ihrer öffentlichen Wirkung ein Manko. Zitat, ihre Autoren sind ausnahmslos Juden. Es darf ergänzt werden, dass unter den wenigen Nichtjuden, die auf unsere Aussichten öffentlich reagierten, auch zwei Antisemiten waren, von denen der eine, Wilhelm Entner, unbekannt ist, während der andere, H. Naut, sich auch jenseits von der Debatte als Antisemit mit anderen Schriften hervortat. Erst als Bernhard Förster, Nietzsches Schwager, Zitat, unter dem Eindruck eines von Wagner geprägten Bayreuth den Gedanken einer Antisemitenpetition auf den Weg gebracht hatte, die eine besondere Zählung der Juden in Deutschland in ihren vollkommenen Ausschluss aus öffentlichen Ämtern und im Unterrichtswesen forderte, so wie Leon Poljakow in seiner Geschichte des Antisemitismus schreibt. Erst als diese försterische und zöllnersche Petition mit ihren zum Schluss, wie ich vorher erwähnte, 265.000 Unterschriften in der Öffentlichkeit kursierte. Erst zu diesem Zeitpunkt reagierte auch ein angesehener Teil der nichtjüdischen deutschen Elite mit einer gegen diese Petition gerichteten notablen Erklärung vom 12. November 1880, die zwei Tage später dann in der Nationalzeitung veröffentlicht wurde. Zu ihren 75 Unterzeichnern gehörten neben dem Rektor der Berliner Universität, Rudolf Virchow, auch Rudolf Gneist, sowie Treitschkes engere Kollegen Scherer, Dreusen, Wattenbach und Theodor Mommsen. In der Einleitung ihrer Erklärung wird implizit auf die Reichsgründung von 1871 Bezug genommen und die damit begründete Einheit der Nation als ein, Zitat, Sieg über die Stammes- und Glaubensgegensätze gekennzeichnet. Die antisemitischen Ausschreitungen und Proklamationen dieser Zeit werden als Wiederbelebung eines mittelalterlichen Fanatismus und Rassenhasses, der sich gegen unsere jüdischen Mitbürger richte, gekennzeichnet und zurückgewiesen. Es ist insbesondere ein Satz aus dieser Erklärung, der für Treitschke als Provokation erscheinen musste. Ich zitiere, an dem Vermächtnis Lessings rütteln Männer, die auf der Kanzel und dem Katheder verkünden sollten, dass unsere Kultur die Isolierung desjenigen Stammes überwunden hat, welcher einst der Welt die Verehrung des einigen Gottes gab. Soweit dieser Satz aus der Erklärung der Notablen. Treitschke reagiert am 17. November 1880 mit einer Zuschrift an die Post, in der er das, was er als Verleumdung seiner Lehrtätigkeit empfindet, zurückweist und gleichzeitig noch einmal seine publizistischen Aussagen über die gegenwärtige Stellung des deutschen Judentums bekräftigt. Daraufhin wendet sich nun Theodor Mommsen zwei Tage später in einem offenen Brief an die Nationalzeitung. Er wiederum bestätigt noch einmal die Auslegung, dass der im oben zitierten Satz aus der Erklärung enthaltene Tadel sehr wohl auf Treitschke gemünzt sei. Von dessen Auslegung distanziert er sich jedoch. Zitat, weder mir noch irgendeinem der sonst Unterzeichneten wird er, also Treitschke, zutrauen, dass er über die Stellung, die er in seinen Lehrvorträgen zu politischen Tagesfragen nimmt, Informationen einziehen, so Mommsen. Mommsens weitere Ausführungen wiederholen den Appellcharakter der Erklärung. Zitat, wir bedauern, dass er auf dem Katheder das Evangelium der Toleranz nicht predigt, welches Lessing gepredigt hat. Denn wir nehmen an, dass er als Lehrer nicht gegen diejenigen Sätze sprechen wird, die er als Publizist vertritt. In einer kurzen Erwiderung noch am selben Tag akzeptiert Treitschke die Erklärung Mommsens, dass die Unterzeichner der notablen Erklärung seine akademische Lehrtätigkeit nicht hatten antasten wollen. Trotzdem wünschte er sich jedoch von den Unterzeichnern, sie, Zitat, möchten in Zukunft beim Gebrauch schwungvoller Worte etwas behutsamer verfahren. Am 10. Dezember 1880 erscheint dann unter dem Titel »Auch ein Wort über unser Judentum«, also mit deutlichem Anklang an Treitschkes Broschüre »Ein Wort über unser Judentum«, Mommsens eigentliche Auseinandersetzung mit Treitschkes Position. Zum einen erinnert er an das Glück der erreichten nationalen Einheit, dass er neben dem Kulturkampf gegen die Katholiken außerdem durch einen Bürgerkrieg des Geldbeutels und drittens durch, Zitat, die Missgeburt des nationalen Gefühls, den Feldzug der Antisemiten, gefährdet sieht. An späterer Stelle weiste, wie vorhin schon andere Debattenteilnehmer, Treitschkes Behauptung einer jüdischen Masseneinwanderung über die Ostgrenze als reine Erfindung zurück. In den Juden sieht er ein Element der nationalen Dekomposition, das er für die Nationsbildung als notwendig begrüßt, es gleichwohl aber als, Zitat, nie erfreulich charakterisiert. Was er sich unter dieser Dekomposition vorstellt, soll ein Bild veranschaulichen. So habe die Vorsehung weit besser als Herr Stöcker begriffen, Zitat, warum dem germanischen Metall für seine Ausgestaltung einige Prozent Israel beizusetzen waren. Die von Treitschke perhoreszierte deutsch-jüdische Mischkultur wird von Mommsen dann bejaht, wenn sie zu einer Verschmelzung führt. An Treitschkes berüchtigtem Satz, die Juden sind unser Unglück, erinnernd, legte in der Folge dar, dass durch das besondere Renommee Treitschkes der antisemitischen Bewegung der, Zitat, Kappzaum der Scham abgenommen worden sei. Noch ein Zitat, was er sagte, war damit anständig gemacht. Soweit Mommsen. Diesen deutlichen Worten gegenüber Treitschkes antisemitische Agitation stehen andere Stellen in Mommsens Text, insbesondere der letzte Abschnitt, entgegen. So wirft er zum Beispiel an einer Stelle ein, der jüdische Wucher sei keine Fabel. An anderer Stelle führt er aus, dass für, Zitat, das Gefühl der Fremdheit und Ungleichheit, mit welchem auch heute noch der christliche Deutsche dem Jüdischen vielfach gegenüberstehe, die Schuld zum Teil auch bei den Juden liege. Mommsens Gedanken sind von der Vorstellung geprägt, dass die von ihm, im Gegensatz zu Treitschke, begrüßte internationale Zivilisation nur im Zeichen des Christentums möglich sei. Krieger hat dies treffend zusammengefasst. Zitiere ich noch, was Mommsen in seiner Broschüre unternahm, war keine Verteidigung der Juden als Juden, keine Verteidigung der Existenzberechtigung des Judentums in der deutschen Gesellschaft, sondern eine Verteidigung des Liberalismus, den er durch Treitschke und die antisemitische Agitation zunehmend gefährdet sah. Soweit Krieger.